Herzlich willkommen bei Hier und Ort, wo Geschichte zu Hause ist. Ich bin Nele.
Ich bin Marcel. Und in diesem Podcast nehmen wir euch an Orte mit, die mehr erzählen, als man denken würde.
Diese Woche sind wir an einem Ort, der erstmal ziemlich unscheinbar wirkt, aber der beinahe das Gesicht einer ganzen Stadt verändert hätte. Doch bevor es jetzt gleich mit der heutigen Folge losgeht, kommt erst einmal zur Einstimmung das Kopfkino.
Mitten in einem Wohngebiet steht ein massiver Zylinder aus Beton. Autos fahren vorbei. Menschen gehen mit ihren Hunden spazieren. Im Sommer verschwindet der Koloss fast hinter Bäumen und Sträuchern. Der Beton ist grau und rau. Moos sitzt in den Ritzen. Regenwasser sammelt sich in flachen Mulden. Oben eine Plattform, darunter nur Masse. Der Baukörper wirkt fehl am Platz, wie ein Überbleibsel ohne Zweck. Man fragt sich unweigerlich, warum er hier steht und warum er nie verschwunden ist. Was das alles mit Ingenieuren, extremen Belastungen und Größenwahn zu tun hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Okay, Marcel, in dem heutigen Kopfkino haben wir es gehört. Es ist weniger ein Gebäude, mit dem wir es zu tun haben, als vielmehr ein Betonklotz, kann man sagen, oder ein Betonzylinder, um ganz genau zu sein. Wenn man ganz genau hinschaut, gibt es ganz kleine Fensteröffnungen unten in diesem Sockel, aber es ist doch ziemlich deutlich, das ist kein Wohnhaus. Dann könnte man auch denken, ist es vielleicht so ein Gasometer, die sind ja auch oft zylindrisch, aber die sind anders konstruiert, die sind ja viel leichtere Konstruktion, dann könnte es vielleicht ein Weltkriegsbunker sein, aber das passt auch nicht so ganz. Und ja, und dann fragt man sich so nach und nach, ist es ein Funktionsbau in irgendeiner Form oder was kann dieses Ding da eigentlich sein?
Also tatsächlich ist es nicht einmal ein Funktionsbau und du hast ja diesen Zylinder eben relativ deutlich beschrieben. Wir haben es auch im Kopfkino gehört. Zur Schönheit steht er dort auch nicht. Es ist tatsächlich ein Testbau, ein eher seltenes Gebäude, wenn man so sagt, kann, wofür steht dort ein Testbau und was sollte da getestet werden? Der Antwort auf diese Frage kommen wir auf die Spur, wenn wir noch einen genaueren Blick auf dieses Gebäude werfen. Dieses Gebäude ist nämlich nicht nur klobig und relativ groß und massiv, es ist unglaublich schwer. Also es ist auch für so einen Betonklotz unglaublich schwer. Es wiegt 12.650 Tonnen.
Was man sich nochmal klar machen muss, wenn man den anschaut, man steht davor, man sieht 14 Meter in die Höhe ragen. Was einem nicht klar ist dabei, der geht auch nochmal 18 Meter in die Tiefe runter. Das Ding ist über 30 Meter hoch und massiv aus Beton, genau. Es wiegt über 12.000 Tonnen. Dann muss man sich nochmal, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist ein Gewicht pro Quadratzentimeter von über 12 Kilogramm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist ein Quadratzentimeter ungefähr ein Fingernagel, würde ich sagen. Und da hätte ich ungern 12 Kilogramm draufstehen.
Klingt komisch, aber genau das ist der Zweck dieses Gebäudes. Es soll nämlich feststellen, wie viel Gewicht der Berliner Boden tragen könnte.
Okay, jetzt hast du verraten, dass wir uns in Berlin befinden heute. Das ist auch ein wichtiger Schlüssel dafür, warum dieser Klotz da steht und warum er diesen Zweck hatte und auch, warum wir ihn uns für die heutige Folge ausgewählt haben. Denn dieses Gebäude heißt Schwerbelastungskörper. Manchmal wird es auch Großbelastungskörper genannt. Und der Schwerbelastungskörper ist eins der wenigen Überbleibsel von den größenwahnsinnigen Versuchen der Nazis, aus Berlin eine völlig neue Hauptstadt für ihr großgermanisches Reich zu machen.
Genau, es gibt dafür unterschiedliche Begriffe, die man vielleicht mal gehört hat. Germania ist eines davon. Welthauptstadt Germania ist ein Begriff.
Der ist aber irgendwie gar nicht zeitgenössisch.
Der ist nicht wirklich zeitgenössisch. Also das sind solche Begriffe, die ja, also zu unterschiedlichen Zeiten auftauchen. Neue Reichshauptstadt, Germania, Welthauptstadt. Welthauptstadt Germania ist ein Begriff, der eher so im Nachhinein aufgetaucht ist und ein bisschen diesen Mythos beschreiben soll, der damit auch verknüpft ist und der manchmal auch gar nicht so kritisch gesehen wurde, wie man das vielleicht eigentlich vermuten würde. Also, dass die Ideen, die Albert Speer, das war Hitlers Lieblingsarchitekt, später auch sein Rüstungsminister und daher entscheidend verantwortlich für die Ausbeutung von Zwangsarbeitern und die Rüstungspolitik, die dieser Albert Speer entwickelt hatte, um Berlin komplett umzubauen und sich dabei auch stark an Hitlers Vorstellungen zu orientieren, wie diese neue Stadt aussehen sollte.
Ja, das fand ich auch ganz spannend im Vorfeld. Ich hatte das nämlich gar nicht so auf dem Schirm. Man weiß ja immer, Hitler, ein gescheiterter Künstler, also ein, man sagt ja auch gerne Kunstmaler in Wien, abgelehnt von der Kunstakademie. Aber ich wusste nicht, dass er auch sich als Architekt gesehen hat.
Hitler hat sich ja als Künstler empfunden. Also er hat ja zeitweise auch seinen Lebensunterhalt verdient oder mitverdient durch das Malen von Postkarten. Und er wäre ja auch gerne auf eine Kunstakademie gegangen, aber das hat nicht geklappt. Aber er hat sich tatsächlich auch als Städteplaner empfunden. Er hat auch Skizzen gemalt, lange bevor er tatsächlich an die Macht gekommen ist.
Schon
in den 20er Jahren.
1920ern.
Ja, genau. Und das ist für unser Thema besonders interessant, denn das eigentliche Gebäude, um das es hier bei dem Schwerbelastungskörper geht, also für den der Schwerbelastungskörper den entscheidenden Test darstellt, dieses Gebäude hat Hitler schon in den 20er Jahren entworfen in seinem Kopf.
Vielleicht sollten wir das jetzt auch nochmal direkt so ein bisschen näher ausführen, bevor wir dann nochmal auf Germania im Allgemeineren vielleicht eingehen. Aber der Schwerbelastungskörper diente ganz konkret dem Zweck, zu testen, ob ein riesiger Triumphbogen gebaut werden kann. Der Triumphbogen sollte an der sogenannten Nord-Süd-Achse stehen. Das wäre eine 120 Meter breite, 7 Kilometer lange Straße gewesen. Also unglaubliche Ausmaße, wahrscheinlich auch für Paraden, dass da auch irgendwelche Panzer drauf fahren können.
Als Kulisse für faschistische Inszenierungen im Grunde, ja.
Um sich das dann nochmal näher vorzustellen, dieser Triumphbogen hätte über 100 Meter hoch sein sollen. Ich glaube, fast 100 Meter auch tief?
Ja, also über, ich glaube, 117 Meter hoch, über 100 Meter tief, über 100 Meter breit. Wir kennen ja vielleicht den Arc de Triomphe in Paris. Der ist ja auch schon sehr wuchtig, aber er passt sich sozusagen in das Stadtbild ein, bildet ja den Abschluss der Champs-Élysées. Und dieser Arc de Triomphe ist etwa 50 Meter hoch. Und wir sprechen also hier bei diesen Germania-Planungen über einen Triumphbogen, der ein Vielfaches dieses Pariser Triumphbogens gewesen.
Genau, ich habe da unterschiedliche Schätzungen gefunden. Das variierte sehr stark, ob der Pariser Bogen dann da 12-mal reingepasst hätte oder fast 50-mal da reingepasst hätte. Auf jeden Fall wäre dieser Triumphbogen gigantisch gewesen und hätte natürlich auch unglaubliches Gewicht auf den Boden ausgeübt, wobei nicht ganz so konzentriert wie bei dem Schwerbelastungskörper.
Doch, ganz genauso konzentriert wie bei dem Schwerbelastungskörper. Also der Schwerbelastungskörper simuliert die Wirkung von 126 Tonnen auf einen Quadratmeter oder über 12 Kilo auf einen Quadratzentimeter. Und das wäre exakt oder das Gewicht gewesen, das dieser Triumphbogen auf den Boden ausgeübt hätte, nur natürlich auf einer deutlich größeren Grundfläche.
Dieser Triumphbogen wäre dann Teil dieser Achse gewesen. Vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen aufdröseln, wie da die Planung war. Und zwar, es hätte einen Südbahnhof gegeben, der wäre auch riesig gewesen mit sehr vielen Gleisen, Züge, die dann in die neu eroberten Ostgebiete gefahren wären. Und von diesem Bahnhof wäre man dann eine Straße entlang gegangen, die von Panzern gesäumt gewesen wäre oder solchen, also nicht wirklich Panzern.
Ja, von Geschützen. Oder
Geschütze, aber als Skulpturen. Dann hätte man diesen Triumphbogen durchschritten, eingemeißelt, alle Namen der gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg?
Ja, 1,8 Millionen Menschen, die sollten auf Hitlers besonderen Wunsch dort alle mit ihren Namen eingraviert werden. Und wir haben vorhin ja diesen Vergleich zum Pariser Triumphbogen gewählt. Also das steht auch tatsächlich in einem deutlichen Zusammenhang. Also dieser Triumphbogen hätte halt einfach dadurch, dass er viel größer ist, all diese Namen beinhaltet, ein Symbol des Triumphs auch über Frankreich sein sollen.
Der alte Feind.
Der alte Feind, ja.
Das hätte ja wahrscheinlich eine Weile gedauert, die 1,8 Millionen Namen, und das wäre auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich mikroskopisch klein gewesen.
Wäre dann die Frage gewesen, wie das überhaupt hätte umgesetzt werden sollen, aber diese Frage stellt sich ja ohnehin bei diesem ganzen Projekt.
Genau, dann wäre es weitergegangen, noch ein Stück diese Nord-Süd-Achse rauf, zu auf die sogenannte Große Halle. Das war das absolut gigantischste Bauwerk, das da geplant war. Ne, das hätte eine Höhe von fast
300 Metern haben sollen. Also für die, die Berlin kennen, diese Halle hätte in unmittelbarer unmittelbarer Nachbarschaft des Reichstages stehen sollen. Der Reichstag wäre ein ja fast mikroskopisch kleines Gebilde.
Der Reichstag gewesen. Hätte dann wie das Pförtnerhäuschen ja, davon ausgesehen.
Ganz
ne?
genau. Also diese große Halle des Volkes, wie gesagt, fast 300 Meter hoch mit hunderten Metern Seitenlänge und wäre dafür konzipiert gewesen, insgesamt 180.000 Menschen für Propagandaveranstaltungen indoor Platz zu bieten.
Ja, das ist irre, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, wenn dann zum Beispiel Hitler oder einer aus seiner Führungsriege da irgendwelche Reden gehalten hätte. Man muss sich ja klar machen, das war ja vor Zeiten der Videoübertragung. Ne? Also es hätte natürlich Lautsprecher gegeben, damit wirklich alle hören können, was der Demagoge der Stunde ja. da unten gerade sagt. Aber der wäre ja trotzdem mikroskopisch klein erschienen, denen in den hinteren Reihen.
Ganz genau. Also es hätte vielleicht auch unfreiwillig albern gewirkt und vor allem weiß man letztendlich auch gar nicht, was die Umsetzung dieses riesigen Gebäudes bedeutet hätte. Also wenn 180.000 Menschen in einem so großen Gebäude gewesen wären, dann gibt es zumindest die These oder die Idee, dass in diesem Gebäude ein eigenes Klima entstanden wäre. Also dass die Menschen so sehr transpiriert hätten, dass es in dieser Halle möglicherweise angefangen hätte zu regnen.
Auch nicht so eine leckere Vorstellung.
Nein, sicherlich nicht.
Genau, also der Triumphbogen wäre quasi so eine Art Portal auf dem Weg zu dieser großen Halle gewesen. Ja, jetzt ist es ja dazu dann nie mehr gekommen. Ne? Also der Schwerbelastungskörper vielleicht nochmal am Rande ist aus dem Jahr 1941. Genau, das war ja schon im Krieg.
Das stimmt. Also die Planungen für diese neue Reichshauptstadt, die begannen in den 30er Jahren. 1938 gab es auch schon die ersten Ideen für diesen Schwerbelastungskörper als Test und 1941 wurde er dann tatsächlich umgesetzt und dort hingebaut. Ursprünglich hätte er nur einige wenige Monate stehen sollen, aber er blieb stehen. Die Ideen, diese neue Reichshauptstadt zu bauen, wurden dann dankenswerterweise ja auch Makulatur, da der Krieg nicht so verlief, wie die Nationalsozialisten ihn sich erhofft hatten. Wobei man sagen muss, zwischenzeitlich fanden zahlreiche Beteiligte die Bombenangriffe, die auf Berlin geflogen wurden, beispielsweise als sehr hilfreich, weil ja klar war, dass im Zuge dieser enormen Planungen, dazu gehörte ja nicht nur die Nord-Süd-Achse, sondern man kann es sich denken, auch eine Ost-West-Achse, die Berlin massiv durchschnitten hätte. All diese Pläne hätten dazu geführt, dass man Berlin massiv umgebaut hätte und dass unglaublich viel historische Bausubstanz ohnehin verschwunden wäre durch die Zerstörung im Krieg. So erschien das sicherlich einigen dieser Beteiligten, wurde das sozusagen hilfreich abgenommen.
Ja, das hatte ich mir auch, glaube ich, noch nicht so vorher klar gemacht. Ich habe ja oft mir alte Aufnahmen von Berlin so aus der Kaiserzeit zum Beispiel angeschaut, ne? So der Kurfürstendamm, wie der mal ausgesehen hat oder auch all diese Gebäude, auch aus der Gründerzeit zum Beispiel. Ja, ich meine, auch heute noch, die meisten Leute leben ja ganz gern in diesen Altbauten in Berlin, die schönen Fassaden. Es ist ja auch noch ein bisschen was davon erhalten, aber es gibt auch unheimliche Baulücken einfach. Und ich habe mich dann öfter gefragt, wie Berlin eben aussehen würde, wenn das alles nicht geschehen wäre. Aber was ich mir nie klar gemacht habe, war, dass das seit 1933 besiegelt war quasi, das Schicksal dieses wilhelminischen Berlins, weil die Nazis das ja beseitigt hätten, wenn nicht der Luftkrieg gekommen wäre.
Ja, genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also man kann auf der einen Seite natürlich diese ganzen Pläne für skurril oder absurd halten, aber man muss sich immer, wenn man das tut, klar machen, dass das ja nicht einfach nur ein paar größenwahnsinnige Ideen eines verhinderten Künstlers gewesen sind. Also dass Hitler sich irgendwas ausgedacht hat und da mit seinem Lieblingsarchitekten skurrile Ideen entwickelt hat, sondern das waren richtig ernsthaft gemeinte Pläne, die so umgesetzt worden wären. Und man hat da ja auch schon begonnen, die umzusetzen. Wenn die Nazis durch einen Erfolg im Krieg die Möglichkeit dazu bekommen hätten.
Vielleicht nur am Rande nochmal, Speer selber war kein Fan von diesem Triumphbogen, ne?
Nein, also Speer war ja Architekt, also er war sicherlich ja ein großer Bewunderer Hitlers, übrigens auch ein ganz entscheidender NS-Verbrecher. Das ist viele Jahrzehnte nach dem Krieg immer ein bisschen untergegangen. Da hat er sich ja auch als der verführte Künstler inszeniert. Er wurde ja als ein Hauptkriegsverbrecher verurteilt, saß 20 Jahre in Haft, kam dann frei wieder. Aber Speer war vor allem als Rüstungsminister dafür verantwortlich, dass nationalsozialistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg so lange führen konnte. Also es gibt auf jeden Fall die durchaus beachtenswerte These, dass möglicherweise das NS-System schon 1943 zusammengebrochen wäre, als der Krieg im Grunde nicht mehr zu gewinnen war, aber Speer es eben durch die massive Ausbeutung von Zwangsarbeitern ermöglicht hat, diesen Krieg noch länger zu führen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer mit berücksichtigen muss. Speer war aber eben auch Architekt und ihm war durchaus auch klar, dass jetzt pure Größe, also oder diese Massivität, die diesen Triumphbogen ausgezeichnet hätte, nicht unbedingt eine enorme Wirkung entfaltet hätte, sondern dass eben so ein riesiges Gebäude alles andere ja im Grunde degradiert hätte und einer enormen Wirkung auch entgegengestanden hätte. Vielleicht vergleichbar mit dem, was du anfangs auch über die Rednerwirkung in dieser großen Halle des Volkes gesagt hattest.
Vielleicht nur noch mal ganz kurz am Rande. Wir nehmen das hier ja im Jahr 2026 auf und wer auch immer das vielleicht mal zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt hört, vielleicht ist es dann auch schon nur noch eine skurrile Anekdote. Ich hoffe das sehr, aber es gibt ja auch derzeit Pläne, Triumphbögen neu zu errichten.
Es gibt auch US-Präsidenten, die überdimensionierte Triumphbögen erbauen möchten. Also diese Vorstellung eben ist nicht überholt und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil es gibt in dem Sinne, wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Germania-Pläne schaut, nicht die nationalsozialistische Architektur. Also das ist ja nicht irgendeine bestimmte Form von Architektur, sondern die Nazis haben ja, wie das ja oft totalitäre oder autoritäre Systeme tun, versucht, eine gewisse klassizistische Architektur überdimensioniert zu reproduzieren. Also dass sie versucht haben, Gebäude zu errichten, die irgendwie so ein bisschen so aussehen, wie wir uns die Antike vorstellen, aber irgendwie völlig unverhältnismäßig und aufgeblasen. Teilweise wurde aber auch mit modernen Funktionsbauten gearbeitet, wenn es eben darum ging, andere Gebäude zu bauen, zum Beispiel den Flughafen Tempelhof oder Wohngebäude.
Genau, also das muss man vielleicht nochmal betonen. Der Schwerbelastungskörper ist natürlich nicht das einzige Gebäude, das überhaupt aus der Nazi-Zeit übrig geblieben ist. Der Flughafen Tempelhof ist natürlich Nazi-Entwurf auch, ist aber ein Funktionsbau, ne? So wie auch das Olympiastadion ja. Beispielsweise, das ist ja für die Olympischen Spiele 36 erbaut worden. Der Schwerbelastungskörper ist aber trotzdem nochmal was Besonderes, weil der diese Pläne für diesen Kern von Germania so deutlich macht. Also und wie konkret die eigentlich auch schon waren. Wie nah dran. Also wenn ihnen dann nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre, beziehungsweise der war ja schon im Gange, aber wenn der sich nicht eben noch weiter zugespitzt hätte zu Ungunsten Deutschlands, dann hätten die das durchgezogen.
Ja, ja. Auch die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung vor der Deportation und auch natürlich der Ermordung vieler dieser Menschen stand auch in diesem Zusammenhang. Also, dass man da Platz sozusagen schaffen wollte für diese neuen Planungen, dass auch im Krieg eben noch Zwangsarbeiter in die Stadt gebracht wurden, die innerhalb dieser Planungen eingesetzt werden sollten. Das alles wäre entsprechend weitergeführt und umgesetzt worden, wenn die Nationalsozialisten den Krieg nicht verloren hätten.
Jetzt gibt es da aber mehrere Punkte, an denen die dann auch gescheitert wären. Ich habe auch gelesen, dass es in allen Steinbrüchen Europas nicht genug Baumaterial gegeben hätte, um genug Stein heranzuschaffen für diesen Triumphbogen.
Das ist eine sehr verrückte, aber sehr interessante Erkenntnis, auf die man in diesem Zusammenhang natürlich auch achten muss. Wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, können wir auch auflösen, was eigentlich das Ergebnis dieses Testbaus gewesen ist.
Das hätte nicht funktioniert.
Genau, dieser Testbau ist nämlich im Verlaufe einer relativ kurzen Zeit ich glaube, fast 20 Zentimeter in den Boden eingesackt. Das heißt, der märkische Sand, also der durchaus nicht besonders stabile Berliner Boden, hätte dieses monströse NS-Gebäude gar nicht getragen.
Ich glaube, das war denen auch schon klar, ne?
Genau, aber sie haben deswegen nicht aufgegeben, sondern sie haben auch da schon nach Lösungen gesucht.
Genau, ich habe in dem Zusammenhang schöne Wörter gelernt, wie Rütteldruckverfahren zum Beispiel. Das hätte bedeutet, dass man in die Tiefe bohrt und da dann den Boden durch Rütteln quasi so verdichtet, ja. Damit er das besser tragen kann.
Ja, und eine andere Idee war, glaube ich, mit Pfahlbauten in so Tiefen vorzudringen, dass man dort eben auf stabileren Boden treffen würde, der dann in der Lage gewesen wäre, dieses Gebäude zu tragen. Also
Sie wollten das um jeden Preis.
Also man sieht daran, das wirkt natürlich auf der einen Seite skurril, aber man sieht, das war sehr, sehr ernst gemeint und selbst ein so offensichtlicher Rückschlag, dass man eben erkennen musste, das würde der Boden gar nicht aushalten. Verhalten hat nicht dazu geführt zu sagen, okay, dann müssen wir da vielleicht mal einige Gänge zurückschalten, sondern man hat nur überlegt, okay, wie kann man den Boden so stabil machen, dass das hält. Also daran sieht man eben auch die Ernsthaftigkeit, die da drin gesteckt hat und nicht zuletzt eben auch, wie viele Personen daran beteiligt gewesen sind. Das waren ja nicht nur Hitler und Speer und vielleicht ein paar Nazis, sondern das war ja ein Heer von Architekten, Ingenieuren, Experten, die da ganz ernsthaft dran gearbeitet haben.
Jetzt muss man sich das nochmal vorstellen. Du hast ja vorhin schon den Begriff einer faschistischen Kulisse verwendet. Im Grunde wäre Berlin zu einer lebensfeindlichen Stadt geworden, kann man so sagen.
Ja, das gilt ja für Berlin, das gilt ja für viele Großstädte, dass sie sich eben durch eine Vielfalt auszeichnen, dass sie sich dadurch auszeichnen, dass unterschiedliche Lebensräume gewachsen sind, unterschiedliche Menschen dort Kultur, Kunst, Möglichkeiten zum Leben erschaffen und all das wäre beseitigt worden. Also das Ganze wäre die Kulisse für faschistische Aufmärsche gewesen, zumindest wenn wir uns eben an diesen großen Achsen orientieren. Da hätten riesige Ministeriumsbauten, das Oberkommando der Wehrmacht, ein neuer riesiger Führerpalast, all das hätte dort gestanden, aber das wäre in dem Sinne ja nichts gewesen, in dem Menschen sich wohlfühlen oder das, was Berlin ausmacht. Also natürlich hätte es auch weiterhin Wohnungen gegeben und Arbeitsstätten, aber das hätte mit Berlin, wie wir das kennen, überhaupt nichts mehr zu tun gehabt.
Jetzt haben wir da noch diesen Schwerbelastungskörper stehen, so als Mahnmal, der an diesen Wahnsinn erinnert und zeigt, wie ernst es denen eigentlich war. Warum steht der da heute noch?
Naja, es wäre sicherlich sehr schwierig gewesen oder ich glaube, es ist quasi kaum möglich, ihn auch zu beseitigen, also weil sprengen kann man den nicht.
Der steht in einem Wohngebiet.
Ja, also nicht ohne unglaublich viel der Umgebung in Mitleidenschaft zu ziehen. Das gilt ja für verschiedene Bunker, das gilt für dieses Gebäude ganz besonders. Tatsächlich ist es so, dass dieser Schwerbelastungskörper mit dem Untergang des Nationalsozialismus seine Funktion, wenn man so sagen will, oder seine Testfunktion nicht verlor, sondern er wurde auch noch weiter genutzt.
Für Bodenmessung von der DGBO, also der Deutschen Gesellschaft für Bodenmechanik, die haben da noch weitere Experimente dann durchgeführt. Das muss man vielleicht jetzt nochmal erwähnen. Also wenn man diesen massiven Zylinder sieht, der hat so einen schmäleren Sockelteil und dieser Sockelteil ist begehbar. Und da waren dann immer auch so Testräume drin, wo Messungen durchgeführt werden konnten. Und das ist tatsächlich bis 1977 noch weitergeführt worden für Bodenmessungen verschiedenster Art.
Genau, weil es ja letztendlich nicht nur darum geht, dass diese Bodenmessungen für irgendwelche größenwahnsinnigen Projekte durchgeführt werden müssen, sondern es gibt auch ganz sinnvolle Anwendungsformen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass eine Autobahnbrücke gebaut werden soll, die ein großes Tal überbrücken soll, da muss ja vorher auch getestet werden, ob der Boden solche Belastungen aushält. Und für solche und ähnliche Anwendungen konnte der Schwerbelastungskörper dann auch noch weiter genutzt werden.
Die Wissenschaftler sind dann 1983 endgültig ausgezogen. Dann stand das erstmal leer und verfiel. Das ist ja auch auf so einem Grundstück, da wucherten dann die Pflanzen drüber. Dann wurde das 1995 zu einem Denkmal erklärt, eben als Mahnmal für nationalsozialistische Städteplanung. Dann entstand bis 2009 dort ein Informationsort, den man auch heute besuchen kann. Da gibt es zum einen so eine Treppe, einen Treppenturm, den man rauflaufen kann, um mal von oben auf diesen Zylinder raufzuschauen. Man kann auch auf das Gelände, das ist nicht immer zugänglich, da muss man sich mal auf der Webseite die Öffnungszeiten angucken. Auf jeden Fall können wir euch verraten, dass es auch regelmäßige Führungen gibt, die man mitmachen kann. Die sind ohne Anmeldung und kostenlos und finden in den Sommermonaten statt. Also vom 1. April bis 31. Oktober im Sommerhalbjahr ist das jeden ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr. Schaut immer noch mal auf die Webseite. Manchmal fällt da was aus irgendwelchen Gründen. Aber da könnt ihr euch, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch das Ding mal wirklich aus nächster Nähe selber anzuschauen, da könnt ihr euch dann noch mal mit Infos versorgen. Okay, Marcel, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Was ist denn für dich eigentlich das Überraschendste an allem?
Ja, ich denke, das Überraschendste und das Bewegendste an dieser Folge ist die Erkenntnis, dass dieser Schwerbelastungskörper nicht nur ein Relikt ist, das den Größenwahn von Hitler und einigen führenden Nationalsozialisten zeigt, sondern dass es eben symbolisiert, wie realistisch diese Planungen gewesen sind, eben nicht nur ein paar überdimensionierte Gebäude zu errichten, sondern Berlin wirklich konsequent zu zerstören. Also dass das Ergebnis gewesen wäre, wenn nicht der Krieg Berlin zerstört hätte, sondern man stelle sich das nur kurz mal vor, die erschreckende Idee, die Nationalsozialisten hätten sich behauptet, dann hätten sie Berlin auch zerstört.
Ja, und nicht nur punktuell, sondern wirklich flächendeckend eigentlich. Ja. Die haben das richtig ernst gemeint.
Genau, und eben nicht nur einige Ideologen, sondern eben ganz viele Experten, Technokraten, Leute, die eben dabei und daran mitgearbeitet haben.
Ja, auf jeden Fall ein Ort, der zum Nachdenken anregt. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst und den Podcast weiterempfehlt. Schickt uns auch gerne Vorschläge für neue Orte oder Fragen, wenn euch etwas aufgefallen ist. Das könnt ihr alles an hallo@hierundort.de schicken. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.